Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. In jeder Folge haben wir einen Gast, mit dem wir rund um das Thema Kultur sprechen. Außerdem hören wir einen Text aus dem Literaturwettbewerb unserer Schule. Ihr hört die fünfte Folge von Kult IGS. Heute mit einem Interview zum Thema »Ein Ort, um Literatur erlebbar zu machen« und wie immer ein Text aus unserem Literaturwettbewerb. Unser heutiger Gast ist Anja Johansen. Anja Johansen arbeitet im Literarischen Zentrum und wir stellen ihr heute ein paar Fragen zum Thema »Ein Ort, um Literatur erlebbar zu machen«. Hallo Anja, wir fallen gleich mal mit der Tür ins Haus. Wie bringt ein Ort wie das Literarische Zentrum Literatur zum Leben?
Hallo Emma, schön, dass ich hier sein darf. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir die Leute, die Literatur schaffen, herholen, nach Göttingen holen und auf die Bühnen setzen. Also wir als Literaturhaus, das Literarische Zentrum ist ein Literaturhaus, wie es in allen möglichen Städten Literaturhäuser gibt. Wir machen im Grunde dasselbe wie die Festivals auch, also hier in Göttingen der Literaturherbst. Wir arbeiten auch ganz eng zusammen. Der Literaturherbst, also die Festivals im Allgemeinen, laden einfach innerhalb von ein, zwei Wochen ganz viele Leute auf einen Schlag ein und wir machen das übers Jahr verteilt. Und dann kommt noch dazu, dass die Literaturhäuser meistens, also wir auch, große Kinder- und Jugendprogramme haben. Das ist bei den Festivals dann weniger der Fall. Das ist vielleicht auch in unserem Kontext jetzt heute ja irgendwie besonders interessant, dass wir eben auch Kinder- und Jugendbuchautoren, Autorinnen nach Göttingen holen und alles Mögliche mit denen veranstalten. Kann ich hoffentlich gleich noch ein bisschen dazu erzählen.
Wie sind Sie eigentlich selber hier zum Literarischen Zentrum gekommen?
Ich habe Literaturwissenschaften studiert und hatte dann überlegt, was mache ich und hätte gerne in einem Verlag gearbeitet oder so. Und habe mich aber immer schon, kann auch nicht so genau sagen, warum, aber immer schon irgendwie für Literaturveranstaltungen interessiert. Ich habe in Berlin studiert und bin da wirklich viel eben zu Veranstaltungen gegangen. Wollte, glaube ich, auch einfach immer wissen, wer sind eigentlich die Leute, die die Bücher gemacht haben, die mich so begeistern. Oder auch mal welche, die ich blöd finde. Also irgendwie haben mich immer die Leute hinter den Büchern interessiert. Und deswegen war ich eben auch als Studentin schon relativ viel bei Veranstaltungen, wie gesagt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, mal so einen Praktikumsplatz zu suchen in so einem Bereich. Und dann bin ich nach Zürich gegangen ans Literaturhaus, war dort ein Vierteljahr oder so Praktikantin. Da war ich schon, also ich war eine sehr alte Praktikantin, weil ich mit dem Studium schon durch war und gerade so in den letzten Zügen mit meiner Doktorarbeit aber dringend irgendwas in der Praxis wieder machen wollte. Und daraus hat sich das im Grunde entwickelt. Also mir gefiel das dann extrem gut, die Arbeit dort. Und dann konnte ich dort noch ein bisschen bleiben, so für verschiedene Projekte. Und war irgendwann hier in Göttingen im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Tagung, wo ich eigentlich über Literaturhäuser gesprochen habe. Und da erzählte mir jemand, dass hier in Göttingen diese Leitungsstelle frei ist, dass das Literarische Zentrum eine neue Leitung braucht, weil mein Vorgänger nach Frankfurt gegangen ist. Und dann habe ich mich hier beworben und habe den Job bekommen, was fantastisch toll ist.
Also hier passiert ja auch eine ganze Menge, das haben Sie ja auch schon ein bisschen erzählt. Aber wie ist das eigentlich so mit den Gästen so? Wer kommt denn eigentlich hier so her und was genau passiert denn dann eigentlich?
Das ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das ist schwer zu sagen, kann man so schwer jetzt auf einen Nenner bringen. Aber ich kann ja einfach mal ein paar verschiedene Beispiele machen. Also irgendwann in den nächsten Wochen findet wieder unser Debütantinnenball statt, Debütantinnenball. Da laden wir drei junge Autorinnen und Autoren ein, die eben ihre Romandebüts dieses Jahr herausgebracht haben. Also wir sichten dann einfach einen Haufen Romandebüts und gucken, welche sind die interessantesten für Göttingen. Dann laden wir die drei ein und fordern sie auf, gleich noch irgendwie ihr Lieblingsmusikstück oder das Musikstück, das die Romanproduktion begleitet hat, mitzubringen. Dann setzen wir die auf die Bühne, wir spielen die Musik, dann erzählen sie ein bisschen was zur Musik und dann reden sie mit einer Moderatorin oder einem Moderator über ihre Bücher. Und das Publikum darf sich natürlich am Gespräch beteiligen. Also man lernt neue Bücher kennen und lernt, wie gesagt, gleich die Leute hinter den Büchern kennen. Das ist der große Mehrwert so einer Literaturveranstaltung. Und das ist jetzt, was ich da erzählt habe mit dem Debütantinnenball, das ist so eine relativ klassische Veranstaltung, also Gespräch auf der Bühne und man liest ein bisschen aus den Büchern oder so. Und dann gibt es aber, machen wir auch komplett andere Sachen. Eben zum Beispiel im Rahmen unseres Projekts Weltenschreiber, das ist gerade ein sehr, sehr wichtiges Projekt hier bei uns am Haus, da finden lauter Sachen statt, bei denen es darum geht, das literarische Schreiben an Schulen im Deutschunterricht irgendwie zu verankern. Das findet ja also länger schon immer mal so vielleicht statt, wahrscheinlich auch bei Ihnen an der Schule, dass eine Autorin vielleicht für ein, zwei Tage mal kommt und einen Schreibworkshop oder so gibt, damit man eben auch im Deutschunterricht mal schreibt und nicht immer, also selber literarisch schreibt und nicht nur immer über Literatur schreibt. Nur so noch beim normalen Aufsätzeschreiben ist man ja eigentlich nie aufgefordert, selber jetzt mal wirklich versuchen, literarisch zu schreiben. Und eigentlich ist das ja ein bisschen komisch fast und vor allem auch irgendwie schade. In den anderen Fächern ist es ja auch so, in den anderen eben künstlerischen Fächern, in Musik, macht man selber Musik und man lernt ein bisschen Musiktheorie und Musikgeschichte, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es Praxis und Theorie, genauso in der bildenden Kunst. Lernt man eben ein bisschen Kunstgeschichte oder was und dann ist man selber aufgefordert zu zeichnen, zu malen, zu basteln, was auch immer. Aber im Deutschunterricht ist das irgendwie nicht so. Und da hat sich die Robert-Bosch-Stiftung, die sich dieses Projekt ausgedacht hat, das findet bundesweit statt in drei verschiedenen Städten, da haben die sich gedacht, da muss man eigentlich mal was dran ändern, in größerem Maßstab. Also nicht nur für ein, zwei Tage eine Schreibwerkstatt, einen Workshop irgendwo veranstalten, sondern was Längerfristiges. Und jetzt ist das bei uns so, dass wir also im Rahmen dieses Projekts des Weltenschreibers mit den Schulen, das sind immer 5 Schulen pro Jahr, vereinbaren, bei euch geht in Klasse XY eine Autorin, ein Autor für ein ganzes Jahr eben mit in den Deutschunterricht, immer wieder, natürlich nicht in jede Stunde, die Lehrkräfte müssen ja auch noch Zeit haben, den normalen Stoff zu vermitteln, aber wirklich oft. Und macht mit der Lehrerin, dem Lehrer zusammen und natürlich in allererster Linie mit der Klasse zusammen eben verschiedene Schreibübungen. Und das, da kommen so tolle Sachen bei raus. Also bei Ihnen an der Schule gab es das jetzt auch schon zweimal. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem Autor Dalibor Markovic. Das ist so ein Slam-Poet, also der ist auch eben als Slammer und als Bühnenperformer irgendwie grandios. Von dem kann man irgendwie rappen lernen und so. Das hat er auch viel da mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Und im Jahr davor war es Leda Forgo, glaube ich, mit einer anderen Klasse. Und das findet, wie gesagt, auch noch an anderen Schulen in Göttingen und Umgebung statt. Und dann schreibt man also zusammen. Das ist also was, was irgendwie ganz und gar anders ist als eine klassische Abendveranstaltung wie dieser Debütantinnenball. Und da in diesem Weltenschreiberprogramm gibt es zum Beispiel auch noch Lehrkräftefortbildungen. Also wir fordern die Lehrkräfte auf, zu uns hier ins Literarische Zentrum zu kommen. Und dann lernen die Lehrerinnen und Lehrer hier von den Autorinnen und Autoren, die wir dafür eingeladen haben, wie man das selber macht, ohne dass eine Autorin dabei ist, wie man eben literarisches Schreiben im Deutschunterricht verankern kann und so weiter und so fort. Also Sie sehen, das ist unterschiedlichstes Zeug, was wir hier machen. Das vielleicht nur 2 Beispiele. So.
Genau, also Sie haben ja eben gesagt, dass es zum Beispiel auch einen Slam-Poeten gab, aber eben auch normale Buchautoren, die man jetzt so kennt, aber wie ist das eigentlich so? Wonach wird denn entschieden, wer jetzt hier ins literarische Zentrum kommt und wer nicht?
Also die Programmarbeit, das, was Sie da nennen, das ist ja so, die Programmarbeit ist eigentlich maßgeblich geprägt durch die Buchmessen. Also Leute wie ich, die Literaturhausprogramme machen, die gehen zu allen deutschsprachigen Buchmessen. Nee, stimmt auch nicht. Also nicht zu jeder Buchmesse in der Schweiz oder in Österreich, aber wir gehen hier in Deutschland auf jeden Fall einmal im Jahr, im Frühjahr auf die Leipziger Buchmesse und im Herbst auf die Frankfurter Buchmesse. Und da haben wir immer einen Haufen Termine mit Leuten von allen möglichen Verlagen. Und die erzählen uns immer im Frühjahr, was es im Herbst für Bücher geben wird. Also immer mit einem halben Jahr Vorlaufzeit. Und im Herbst erzählen sie dann, was es im Frühjahr danach für neue Bücher geben wird. Und auf dieser Grundlage überlege ich dann, was könnte für Göttingen interessant sein. Also ich komme dann mit einem Haufen Papier einfach, oder mittlerweile machen die das schon auch weniger und weniger, dass sie das Papier da verteilen, sondern schicken dann halt noch eine Mail hinterher mit den Infos. Aber ich komme dann einfach mit einem Haufen Infos im Kopf von diesen Messen zurück und schreibe dann den Verlagen, ich würde gerne in das reinlesen und das reinlesen und das reinlesen und das reinlesen. Also Sie merken schon an dem Wort reinlesen, ich schaffe das natürlich nicht, diese Bücher wirklich alle zu lesen. Ne? Das denken die Leute immer so, hä, wie kriegen die das hin, da irgendwie hunderte von Büchern zu lesen. Aber wir lesen die natürlich nicht alle ganz, das ist unmöglich, sondern man liest irgendwie 20, 30 Seiten und kann dann ja schon beurteilen, ob das interessant ist für Göttingen oder nicht. Oft ist es ja auch so, dass ich dann, nachdem ich den Job jetzt 10 Jahre oder mehr mache, die Autorinnen und Autoren auch schon kenne und so ungefähr weiß, was uns erwartet. Und dann wähle ich also aus, was ist für Göttingen interessant. Und dann ist es natürlich total wichtig, sich auch Gedanken über die Formate zu machen. Also als es anfing so mit Literaturveranstaltungen, da war das schon meistens so, dass man halt einfach die Leute irgendwie auf die Bühnen setzte und auch recht lange vorlesen ließ und dann noch ein bisschen Gespräch und so. Und mittlerweile ist es schon wichtiger und wichtiger geworden, dass die Formate der Veranstaltung auch ein bisschen abwechslungsreicher sind. Und die Leute wollen schon auch einfach gut unterhalten werden. Das verstehe ich auch. Also lesen kann man ja einfach auch zu Hause. Ne? Wenn man jetzt einfach nur das Buch kennenlernen möchte, dann kauft man sich das am einfachsten in der Buchhandlung und liest es zu Hause. Aber ich versuche oft überraschende Kombinationen von Leuten auf den Bühnen herzustellen, sodass es auf den Bühnen Leute sitzen, die aneinander schon mal irgendwie, die aufeinander neugierig sind. Und das macht schon mal irgendwie eine ganz andere Dynamik her, die sich meistens auch aufs Publikum überträgt. Oder was ich vorhin erzählt habe mit dem Debütantinball, dass wir da mit Musikeinspielern arbeiten und so. Oder oft werden auch irgendwelche Videos noch gezeigt. Oder wir machen so partizipative Formate. Also gerade im Jugendbereich, da ist das seltenst so, dass da irgendwie wirklich die Leute einfach in die Klassen gehen. Also wir gehen ja mit den AutorInnen auch viel einfach in die Schulklassen und einfach nur vorlesen. Sondern da wird vor allem diskutiert oder es wird auch gemeinsam irgendwas erstellt oder so. Oder jetzt auch natürlich pandemiebedingt gibt es einen Haufen digitaler Formate.
Dann können wir da ja vielleicht auch mal direkt drauf eingehen. Denn was hat sich denn durch Corona so verändert und wie sehen jetzt vielleicht neue oder umgestellte Formate bei Ihnen aus?
Das hat sich natürlich erstmal wirklich alles verändert. Also erstaunlicherweise haben meine Kolleginnen im Kinder- und Jugendbereich keine einzige Veranstaltung ausfallen lassen müssen, auch im ersten Pandemiejahr nicht. Das ging bei mir im Erwachsenenbereich ja, überhaupt nicht, denn ich durfte ja einfach keine öffentlichen Veranstaltungen ausrichten. Aber die Kolleginnen durften eben doch zwar beschränkt, aber in die Schulen rein und dort digitale Formate vorbereiten. Also die haben sich blitzschnell umgestellt auf digitale Formate und sind dann zum Teil eben mit Laptop natürlich und Telefonspinnen und so, also sie haben sich da verschiedene Systeme ausgedacht, in die Klassenreihen, sodass die Autorin, der Autor dann zugeschaltet werden konnte oder auch reine Zoom-Sitzungen, alle zu Hause in der Zeit, als die SchülerInnen, als sie auch alle zu Hause waren. Ne? Das, auch da ist keine Schreibwerkstatt ausgefallen. Dann haben die aber auch so Sachen gemacht wie verschiedene Padlets entwickelt. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein Programm bei uns, das nennt sich Textagram, wo eine Gruppe von SchülerInnen eben mit der Autorin zusammen auf Instagram bestimmte Textformate ausprobiert, auch mit Bildmaterial und so. Also da gibt es alles Mögliche, was ausprobiert und sehr erfolgreich ausprobiert worden ist im Kinder- und Jugendbereich. Und bei mir im Erwachsenenbereich habe ich erstmal so in den ersten Pandemiemonaten haben wir komplett umgestellt auf ganz andere Dinge, also haben gar nichts mehr im klassischen, also haben keine Streams produziert erstmal, sondern wir hatten auch das Equipment noch gar nicht. Das muss man ja auch erstmal kaufen und das Zeug ist teuer. Aber wir haben erstmal begonnen, Plakate zu produzieren und das hat den Leuten erstaunlich gut gefallen. Da habe ich mich ein bisschen fast gewundert. Ich habe nebenher auch selber einen Podcast mit AutorInnengesprächen dann gemacht, also habe die Leute über Zoom getroffen und dann mit den Leuten, die sonst im Sommerprogramm bei uns hier im Zentrum gewesen wären, im literarischen Zentrum, mit denen habe ich dann eben Gespräche geführt. Und das hat aber das Publikum, glaube ich, weniger begeistert als die Plakate, die wir gemacht haben. Und die waren schon auch speziell charmant, muss ich sagen. Und zwar habe ich mein ganzes Team gebeten, einfach zu Hause mal in die Bücherschränke zu gehen und zu gucken, was sie an Zitaten finden, was auf diese hyperskurrile Situation jetzt irgendwie passt. Und da kamen so interessante Sachen zusammen, zum Teil auch lustige Sachen. Also in einer WG-Küche bei meiner damaligen Volontärin kam dann irgendwie dieses Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ich gehe nach Haus aus dem Laternenlied, das alle kennen und so. Und dann waren das zum Teil aber auch irgendwie so Gedichtzeilen oder irgendwas aus Bradbury und so. Also unterschiedlichstes Zeug kam da zusammen und dann haben wir das irgendwie auf sehr großformatige, sehr knallig bunte Plakate drucken lassen und in der Stadt eben wirklich an allen möglichen Stellen aufhängen lassen. Und das hat die Leute, glaube ich, sehr gefreut, dass die Stadt wieder irgendwie, also wenn man bei einem der wenigen Gänge durch die Stadt schien ja alles immer so verwaist und die Litfaßsäulen waren leer und so plötzlich hingen da wieder Sachen und man konnte über was lachen oder über was nachdenken, was da hing und so. Das hat den Leuten Spaß gemacht. Dann haben wir uns verschiedene Formate ausgedacht, die eben auch unter den speziellen Hygienebedingungen, die man dann ja einhalten musste, mit vielen Menschen stattfinden konnten, und zwar Dinge, die umsonst und draußen stattfanden. Und das Schönste war eigentlich das Spektakel Fenster auf, das wir dann im ersten Pandemiesommer veranstaltet haben. Und wir haben das tatsächlich, weil es so toll war, im zweiten auf eine ganz andere Art nochmal wiederholt. Und zwar haben wir bei dem ersten Fenster auf Spektakel, das Mini-Max heißt das, vom MPG, also andere Schule, hier am Albani-Kirchhof, die haben wir durch die Fenster bespielt. Also wir haben auch da so eine Textcollage erstellt und Schauspielerinnen und Schauspieler eingeladen, sich da in die Fenster zu setzen, zu stellen und diese Textcollage zu sprechen. Und Musik wurde aus den Fenstern auch gespielt. Und das Publikum saß auf dem Albani-Kirchhof, waren hunderte von Leuten. Und da kann man ja dann wirklich gut mit Abstand sitzen und ist trotzdem für viele Platz. Und das war extrem schön und stimmungsvoll und so, gerade auch wegen der Musik. Und die Leute haben, glaube ich, so einen Spaß gehabt, eben da im Sommer 2020, ne, überhaupt wieder zusammenzukommen und zusammen Kultur erleben zu können. Und dann haben wir das in ähnlicher Form nochmal jetzt im September 21 gemacht, allerdings nicht dort am MPG, sondern an unserem neuen Literaturhaus. Das ist mir auch wichtig, das noch kurz erwähnen zu können, dass wir umziehen werden und entsprechend ein sehr tolles neues Haus, was irgendwie für alle Generationen, für alle, glaube ich, sehr einladend werden wird, beziehen. Ich hoffe, nächstes Frühjahr, so ganz klar ist es noch nicht, aber jedenfalls ziehen wir in die Nikolaistraße 22, das Literarische Zentrum und der Literaturherbst zusammen. Und das ist dann das offizielle Literaturhaus Göttingen, so wird das dann heißen. Und aus diesem Haus raus, das ist da zwei Häuser neben dem grünen Libanon, wo es die guten Falafel gibt, kennen Sie vielleicht auch, da haben wir aus dem Haus raus nochmal so ein Fensterspektakel gemacht, eben im September, mit der Autorin Mitu Sanyal, die war dabei, und Sascha Stanisic, Buchpreisträger, vor 2 Jahren gewesen. Also zwei super beliebte, bekannte Autorinnen und lustige und tolle Leute eben. Und dann auch wieder SchauspielerInnen vom Boat People-Projekt, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Die haben da aus den Fenstern rausgespielt und wir haben da eine Live-Übertragung auf den Albani-Kirchhof rüber gemacht. Und da waren dann im Gesamten echt irgendwie 700 Leute oder so. Das war wie so ein Kiezfest. Und das sind halt so die Sachen, die jetzt während der ganzen Pandemiezeit natürlich irgendwie am allermeisten Spaß gemacht haben. Also wenn man die Not, ne, nicht irgendwie 200 Leute in den Saal einladen zu können, eben nutzt, um sich was anderes dann auszudenken und zu sagen, okay, dann kommt einfach alle vor die Tür quasi und dann sind alle draußen und ja, wir spielen dafür aus den Fenstern statt auf der Bühne.
Warum sollten Kinder und Jugendliche das Literarische Zentrum besuchen?
Weil es hier spannende Sachen zu erleben gibt. Aber man muss, um unsere Dinge zu erleben, um unsere Angebote zu nutzen, gar nicht unbedingt das Literarische Zentrum besuchen, weil wir auch ganz viel in die Schulen kommen. Wir gehen zu den Schülerinnen und Schülern. Meine Kolleginnen, die das Kinder- und Jugendprogramm betreuen, die laden eben Leute ein, Kinder- und Jugendbuchautorinnen oder eine Rapperin mal oder eine Illustratorin oder so, Comiczeichnerin, verschiedenste Leute, Kulturschaffende, die schnappen sich diese Leute, packen sie ins Taxi und fahren eben zum Beispiel zur IGS mit denen und machen dann 1-2 Stunden Programm. Das ist natürlich davor mit der jeweiligen Lehrerin, dem Lehrer abgesprochen und alles gut geplant und so, sodass sie als Schülerinnen und Schüler unsere Angebote, wie gesagt, auch in der Schule erleben können.
Wie finanziert sich eigentlich das Literarische Zentrum? Also wir haben ja schon gehört, teilweise wahrscheinlich durch Eintritte für bestimmte Aktionen, aber gibt es da sonst noch irgendwas?
Ja, die Eintritte sind eigentlich, das Geringste kann man nicht sagen, aber gerade jetzt im Kinder- und Jugendbereich kommt ja nicht so viel Geld über die Eintritte rein, auch bei den Erwachsenenveranstaltungen ist es ganz wichtig, dass man noch von anderswoher Geld kriegt. Das ist ja bei allen Kulturinstitutionen eigentlich so, dass man ohne sogenannte Subventionen gar nicht überleben könnte. Also ohne Geld, was man irgendwie von Stadt oder Land oder Bund bekommt. In unserem Fall sind es die Stadt Göttingen und das Land Niedersachsen, die uns regelmäßig Geld geben dafür, dass wir überhaupt unseren Laden am Laufen halten können. Und dann brauchen wir aber noch ganz viel mehr Geld. Also das reicht nicht, um all das machen zu können, was wir machen wollen. Entsprechend beantragen wir ganz viel immer wieder Gelder bei Stiftungen. Da gibt es verschiedenste. Also zum Beispiel hier in Niedersachsen die Stiftung Niedersachsen, die VGH-Stiftung, die Klosterkammer. Dann gibt es eben die Robert-Bosch-Stiftung, die ist für uns jetzt gerade so wichtig, weil sie eben den vorhin erwähnten Weltenschreiber finanziert. Also diese Stiftungen, die sind überhaupt für Literaturhäuser, auch andere Kulturinstitutionen immer wichtiger geworden, kann man auch so sagen, in letzter Zeit, weil ganz viel jetzt einfach immer über sogenannte Projektförderungen läuft. Also man denkt sich was Interessantes aus, denkt sich ein schönes Projekt aus und geht dann auf die Suche nach Geld und schreibt entsprechend Anträge, erklärt da haarklein, wofür man wie viel Geld braucht und so. Und wenn man Glück hat, bekommt man es. Also passiert aber natürlich auch oft, dass man es nicht kriegt.
Wenn Sie sich zwei Veranstaltungen aus Ihrem Winterprogramm aussuchen könnten, welche würden Sie dann empfehlen?
Ah, gute Frage. Da ist natürlich die Qual der Wahl groß. Aber ich würde vor allem mal die Veranstaltung »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht«, am 12. Januar ist sie, empfehlen. Die findet auf jeden Fall an der KGS Gieboldehausen statt. Aber eben, man kann sich auch als Schule noch melden bei uns, wenn man Interesse daran hat. So läuft das oft im Kinder- und Jugendprogramm, dass es im Programm steht und dann können die Lehrkräfte das angucken und sagen, ah, das will ich auch und sich dann bei meiner Kollegin melden. Das ist ein Veranstaltungsangebot, das wir schon im ersten Pandemiejahr gemacht hatten. Und dann haben wir es jetzt wirklich bis jetzt nochmal verschoben, weil die Autorin auch nicht reisen wollte und so verständlicherweise. Aber jetzt findet das also statt. Das Jungfernhäutchen gibt es nicht, ist ein super tolles, kleines, also ein schmales Buch, eine Graphic Novel im Grunde, wo es eben um Mythen um den Mädchen-Frauenkörper geht. Und die erklärt total viel. Die Olivia Helterlein ist die Autorin. Aisha Franz ist die Illustratorin, die wird nicht dabei sein, aber die Autorin ist eben dann da. Die erklärt in diesem Buch total viel, aber unterhält dabei auch super gut. Also ist auch extrem witzig gemacht, diese ganzen auch zum Teil abstrusen, eben blöden Vorstellungen, die vor allem Männer da irgendwie über Frauenkörper, über Mädchenkörper so in die Welt gesetzt haben. Darum geht es bei dieser Veranstaltung. Und das ist vor allem so wichtig, dass man da dann halt wirklich mit der Autorin ins Gespräch kommen kann als Klasse und alles fragen, keine Frage ist dumm. Und über diese ganzen Dinge, die ja auch zum Teil irgendwie peinlich sein können und so, ne, dass man da irgendwie offen reden kann. Also das finde ich toll, dass die jetzt kommt, die Olivia Helterlein. Und was auch ganz toll wird, glaube ich, ist der Workshop Gib mir mal die Hautfarbe. Das findet am 3. Februar statt, hier bei uns im Literarischen Zentrum. Da sind Schülerinnen und Schüler alle eingeladen, hierher zu kommen und über Rassismuserfahrungen zu sprechen. Da sind zwei Autoren dieses Buchs Gib mir mal die Hautfarbe hier und bieten eben an, ja, über, also sich selber einzubringen und zu erzählen, was man irgendwie an Mist erlebt hat. Aber man ist auch eingeladen als Schülerinnen und Schüler, einfach um selber vielleicht einen sensibleren Umgang mit eben mit den Rassismuserfahrungen, die andere machen oder so, oder der entsprechenden Sprache, was auch immer. Das ist ja ein großes Thema gerade. Zum Glück wird endlich über diese Sachen so viel gesprochen. Also ist man eingeladen, über all das hier zu quatschen mit den Autorinnen, aber vor allem auch miteinander.
Dann vielen Dank für das Interview.
Ich danke.
Ihr hört Kult IGS. In dieser Folge von Kult IGS hören wir den Text von
Mara.
Aus welchem Jahrgang kommst du?
Aus dem Bunten.
Welchen Text stellst du heute vor?
Circus Fantastica.
Was hat dich zu diesem Text inspiriert?
Also ich habe auch mal so eine ähnliche Geschichte gelesen. Dann dachte ich, ja, ich kann da jetzt bei diesem Literaturwettbewerb mitmachen und habe angefangen, diese Geschichte zu schreiben.
Jetzt noch unsere Entweder-Oder-Kategorie. Mathe oder Kunst?
Kunst.
Tragödie oder Komödie?
Komödie.
Theater oder Kino?
Kino. Circus Fantastica. Eine lange Schlange hatte sich vor dem Eingang des Zirkus gebildet, der diese Woche in der kleinen Stadt war. Aufgeregte Stimmen waren zu hören. Viele jüngere Kinder konnten es kaum noch erwarten. Die Eltern probierten sie im Zaum zu halten. aber auch älteren Ehepaaren war die Aufregung anzumerken. Sie fühlten sich, als ob sie noch ganz klein waren. Der blauhaarige Clown an der Kasse kam mit dem Kassieren gar nicht mehr hinterher. So viele waren heute bei der ersten Vorstellung eingetroffen. Jana stand bei ihren Eltern und drückte die Hand ihrer Mutter ganz doll. Herr und Frau Carlsen hatten sich an diesem Freitag extra für ihre Tochter freigenommen, damit sie zusammen die Vorstellung besuchen konnten. Sonst arbeiteten sie als Ärzte immer sehr viel und hatten kaum Zeit, mit ihrer 8-jährigen Tochter etwas zu unternehmen. Das Kindermädchen Maja kümmerte sich immer um Jana und unternahm normalerweise an ihrer Stelle dann etwas mit ihr. Doch an diesem Freitag war alles anders. Herr Carlsen hatte frei bekommen und Frau Carlsens Kollegin übernahm ihre Arbeit für diesen Tag, da sie es ebenfalls schon einmal getan hatte. Die drei waren nun endlich am kunterbunten Kassenhäuschen angekommen und kauften ihre Eintrittskarten ganz vorne in der ersten Reihe. Sie schritten durch den Zelteingang und befanden sich in einer wunderbaren Welt. Alles bunt, voller Glitzer. Und das Schönste, man spürte die Fröhlichkeit in der Luft schweben. Wunderschön, hauchte Jana. Ja, Frau Carlsen war begeistert. Herr Carlsen zeigte seine Begeisterung nicht, aber das tat er immer. Und somit wusste Jana ganz genau, dass es auch ihm umgehauen hatte. Sie suchten die Plätze 13, 14 und 15. Diese waren auch schnell gefunden. Kann ich auf die 14? Fragte Jana ihre Eltern. Natürlich, antwortete ihr Vater und ließ sich auf den Sitz Nummer 15 sinken. Gemütlich. Es sollte noch eine Viertelstunde lang dauern, ließ eine Lautsprecherstimme ansagen. So lange überbrückte Jana die Zeit mit Leute beobachten. Denn hier waren ganz unterschiedliche Personen. Sogar die Presse saß ein paar Plätze weiter und schoss Fotos vom Publikum. Und dann, endlich, ein schwebender blauer Geist kam herein. Ja, ein Geist, so einer, der in einer Flasche sitzt und wenn man dann daran reibt, herauskommt und einem drei Wünsche erfüllt. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen im Zirkus Fantastica. Hier erwarten Sie spektakuläre Nummern und immer gute Stimmung. Also Manege frei für die Artisten des Zirkus Fantastica. Ein riesiger Applaus ertönte und es wurde dunkel. Rosa Nebel waberte im ganzen Zelt herum. Bunter Glitzer fiel auf alle herab und zarte Musik ertönte. Ein einziger bunter Lichtstrahl zeigte nun auf die Menge. Der rote Vorhang wich zur Seite und 4 kleine Wesen, nur so groß wie Janas Hand, flatterten mit kleinen, fast unsichtbaren Flügeln herein. Die 4 waren jeweils lila, pink, grün und blau. Pinke Funken sprühten aus den Fingerspitzen der pinken Fee und ein ganz dünner Regenbogen, gerade mal so groß wie der kleine Finger von Frau Carlsen, erschien. Mit allem möglichen Zeug wie Mini-Regenschirmen oder bunten Bonbons tanzten die Wesen über den Regenbogen. Es sah einfach unbeschreiblich schön aus, fand Jana. Wow, hauchte ihr Vater beeindruckt. Und plötzlich war alles verschwunden, als ob es nie da gewesen wäre. Wieder wurde es dunkel, dann erschien ein Mann im langen blauen Gewand und einem Zauberhut auf dem Kopf im Raum. Sterne blinkten auf und Sternschnuppen flogen durch das Zelt. Der Mann sah genauso aus wie Merlin, der Zauberer aus Janas Buch. Nun holte er einen langen, mit Kristallen besetzten Zauberstab aus seinem Ärmel. Damit schwang er in der Luft herum. Erst regnete es 1000 Gummibärchen, dann wurde es ganz leise. Er gesagt fast, denn man hörte nur noch das leise Schmatzen der Kinder, die die ganzen Gummibärchen verspeisten. Alle sahen gebannt auf Merlin, denn so nannte Jana ihn nun. Sie war sich 100%ig sicher, dass das Merlin war. Merlin zauberte noch ganz lustige Sachen, wie die 50 rosafarbenen Kaninchen, den bunten Osterhasen, der jedem Kind ein riesiges Ei mit den Worten »Erst zu Hause öffnen« überreichte, oder die vielen riesigen Tassen, in die man einsteigen und durch das Zirkuszelt sausen konnte. Doch das Größte war die letzte Zauberei. Er schwang seinen Zauberstab hin und her, drehte sich einmal im Kreis und dann, ja dann hoben alle Kinder, alle Eltern und alle Großmütter und Großväter ab. Sie schwebten im Zirkuszelt herum. Die Reporterin knipste ein Foto nach dem anderen. Das war wirklich ein großes Fressen für die Presse. Herr Carlsen juchzte und Frau Carlsen quietschte. Und Jana, die übertönte alles mit einem lauten Freudenruf. Doch wie bei der ersten Nummer war plötzlich alles vorbei. Die Sterne und Sternschnuppen waren verschwunden. Alles war wieder dunkel und die Leute saßen auf ihren Plätzen, als wäre nichts geschehen. Man hörte einen Mann sagen, alles Technik und Illusion. Ob er sich damit selbst überzeugen wollte oder die anderen davon abbringen wollte, dieses Verrückte ihr zu glauben, wusste niemand. Doch zum Grübeln war keine Zeit übrig. Schon wechselte es vom Dunklen in bunte Wolken und einem lila Himmel um. Herzen in allen möglichen Farben flatterten mit kleinen Flügeln im Raum herum. Doch das war nicht die Nummer, nein. 10 bunte Einhörner in Gelb, Rot, Grün, Blau, Rosa, Lila, Orange, Beere, Türkis und Petrol liefen wiehernd in die Menge. Frau Carlsen schnappte nach Luft. Das gibt's doch nicht. Doch, meinte Jana. Die Einhörner führten eine Einhornpyramide und eine Einhornbrücke vor. Die Pyramide konnte man sich genauso wie eine menschliche Pyramide vorstellen. Und die Einhornbrücke machte die Einhörner so, dass sie zusammen eine Brücke über einen plötzlich erscheinenden Fluss bauten und das 10. Einhorn darüber ging. Als allerletztes konnte man die 10 Einhörner streicheln. Diese fühlten sich ganz weich und flauschig an. Wieder wurde es dunkel und die Einhörner sah man nur noch durch einen blau glimmenden Kreis verschwinden.
Das war die 5. Folge von Kult IGS. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen mit neuen Texten und Gesprächen. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.